Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Werte-Supermacht. Synchronisierung der EU zur wehrfähigen Werte-Supermacht oder Einbindung in den finalen Kampf um eine unipolare Welt. Ein Standpunkt von Wolfgang Effenberger. Nachdem EU-Ratspräsident Charles Michel vorgeschlagen hatte, die Ukraine und Moldau zu EU-Beitrittskandidaten zu machen, hieß es am 21. Juni 2022 im Entwurf der Abschlusserklärung des EU-Gipfels am 23. und 24. Juni in Brüssel: Der Europäische Rat hat beschlossen, der Ukraine und der Republik Moldau den Status eines Kandidatenlandes zu verleihen. Georgien soll auch der Kandidatenstatus verliehen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die 27 Staats- und Regierungschefs der Empfehlung der EU-Kommission folgen werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bekräftigte, dass die Ukraine seiner Meinung nach bereits zu Europa gehört. Das von Russland attackierte Land beweise jeden Tag, dass es schon ein Teil eines vereinten europäischen Werteraums sei. Seit dem 21. Juni sei die von Deutschland zugesagte Panzerhaubitze 2000 endlich Bestandteil des 155mm Haubitzenarsenals der ukrainischen Artillerie, schrieb der ukrainische Verteidigungsminister Alexei Reznikow. Er dankte dabei Verteidigungsministerin Christine Lamprecht, SPD, für alle Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine. Am Vorabend des 22. Juni, an diesem Tag im Jahr 1941, überfiel NS-Deutschland die damalige Sowjetunion, über 26 Millionen Tote, schlugen Granaten aus dem vom Westen gelieferten Geschützen in Lugansk und Donetsk ein. In Russland wurden zum Gedenken an den großen Vaterländischen Krieg Kerzen angezündet. Dieser 22. Juni wäre eine Gelegenheit gewesen, einmal innezuhalten, um an die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs zu erinnern und nach Wegen zum Frieden zu suchen. Doch das Gegenteil war der Fall. An diesem Tag hetzten die deutschen Mainstream-Medien wieder gegen Russland. Während der britische Premier Boris Johnson in der Times den Westen vor einem langen Krieg in der Ukraine warnt, stimmt der Chef des Generalstabs der britischen Armee, General Sir Patrick Sanders, die Soldaten darauf ein, an der Seite ihrer Verbündeten zu kämpfen, um Russland zu besiegen. Russlands Invasion in der Ukraine unterstreicht unsere Kernaufgabe, das Vereinigte Königreich zu schützen, indem wir bereit sind, Kriege auf dem Festland zu führen und zu gewinnen, sagte Sanders am 19. Juni in Sky News. Am gleichen Tag äußerte auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview mit der Bild-Zeitung seine Sorge, dass sich der Krieg Jahre hinziehen könne. Sollte die Unterstützung für die Ukraine nachlassen, werde man einen hohen Preis dafür zahlen. Die unglaublichste Aussage machte am Freitag, dem 17. Juni 2022, Luftwaffenchef Ingo Gerhards auf dem Kiel International Sea Power Symposium. Für eine glaubhafte Abschreckung brauchen wir sowohl die Mittel als auch den politischen Willen, die nukleare Abschreckung nötigenfalls umzusetzen. Gezielt in den Ersten Weltkrieg. Angesichts der aktuell immer lauter hörbaren Kriegstrommeln scheint ein Hinweis auf die Parallelen der jetzigen Situation zu derjenigen von 1914 nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig zu sein. Nach den imperialen Kriegen 1898, USA gegen die Großmacht Spanien in Kuba und auf den Philippinen, 1899 bis 1901, United Kingdom gegen die Buren in Afrika und 1900, der Wertewesten gegen China, bauten sich die Spannungen in der Welt und vor allem seitens Großbritanniens, Frankreichs und Russlands gegen Deutschland auf. Von Anfang Dezember 1907 bis Februar 1909 ließ US-Präsident Theodore Roosevelt zur Freude des Marinestrategen Alfred Thayer Mahon einen großen Teil seiner neuen Kriegsflotte in aufsehenerregender Fahrt um die Erde dampfen. 16 modern gepanzerte Schlachtschiffe und Kreuzer demonstrierten weltweit ihre Überlegenheit an Schlagkraft und Mobilität. Heute sind auf den Weltmeeren allein 11 atomgetriebene US-Flugzeugträger samt ihren begleitenden Flotten im Einsatz. 2020 beliefen sich die Militärausgaben von NATO und USA auf 1.102 Milliarden US-Dollar, die von China und Russland auf 314 Milliarden US-Dollar. Dabei hielten sich die Ausgaben von Deutschland und Russland mit ungefähr 60 Milliarden US-Dollar die Waage. Ein derartiges Ungleichgewicht war auch vor dem Ersten Weltkrieg festzustellen. Nur wenige Wochen nach dem Attentat von Sarajevo am 28. Juli 1914 war es dann soweit. Am Morgen des 5. August 1914 titelte die New York Times: England declares war on Germany. 17 million men engaged in Great War of Eight Nations. In der gleichen Ausgabe veröffentlichte die New York Times eine Kolumne von H.G. Wells, in der er schrieb, dass nun das Schwert für den Frieden gezogen sei und nie ein Krieg so gerecht war wie der Krieg jetzt gegen Deutschland. Wells war überzeugt, dass Deutschland in 2 bis 3 Monaten zerschmettert und reif für die Revolution sei. Noch vor dem Erscheinen dieser Ausgabe der New York Times kappten die Briten in den frühen Morgenstunden das deutsch-amerikanische Atlantikkabel. Damit gelangten keine Nachrichten mehr aus Berlin in die USA und umgekehrt. Mit Kriegsbeginn wurden die russischen Nachrichtenportale gesperrt und ein Weiterverbreiten russischer Nachrichten unter Strafe gestellt. Einen Tag nach Woodrow Wilsons Neutralitätsversprechen vom 19. August 1914 begann ohne größeren Protest seitens der USA die völkerrechtswidrige Seeblockade Deutschlands durch Großbritannien. Diese Blockade sollte Deutschland isolieren und wirtschaftlich strangulieren. Nach Aussage des offiziellen Historikers der Royal Navy, Sir Julian Corbett, war diese Blockade ab 1908 von Lord Hankey im Committee of Imperial Defence mit einer geordneten Vollständigkeit im Detail, die keine Parallele in unserer Geschichte hat, geplant worden. Überhaupt ist bis heute kaum bekannt, wie und warum ein knappes Dutzend führender Investmentbanker der USA von Anfang an Großbritannien durch illegale Kriegshandlungen unterstützte. Mit der Wahl eines unbedarften US-Präsidenten Ende 1912 und der Gründung der Fed 1913, unbeschränkte Schuldverschreibungen, war die Entscheidung für den Krieg gefallen. Neuordnungen nach dem Ersten Weltkrieg. Dreimal wurde im 20. Jahrhundert die internationale Ordnung neu geordnet. Erstens mit dem Versailler System von Friedensverträgen und der Schaffung des Völkerbundes 1920, zweitens mit dem Potsdamer Abkommen und der Gründung der Vereinten Nationen 1945 sowie drittens nach dem Ende des Kalten Kriegs 1990 mit der Charta von Paris und der Schaffung der OSZE. Mit der Auflösung des Warschauer Pakts und der Sowjetunion hoffte die Welt auf eine friedliche Zukunft. Doch nach dem Sieg des Westens 1990 wurden an vielen Stellen in der Welt Ordnungskriege angezettelt, so der 1991 von Bush Senior orchestrierte Krieg gegen den Irak. Manche mögen sich noch an die unappetitliche Brutkastenlüge erinnern, die letztlich den Ausschlag für den Segen der UN für diesen Krieg gab. Als am 24. März 1999 die NATO den ersten Angriffskrieg in ihrer Geschichte ohne UN-Mandat und damit unter Bruch des Völkerrechts gegen ein souveränes Land begann, folgte unmittelbar danach eine neue Doktrin, die in Zukunft auch ohne UN-Mandat Interventionen zuließ. Die Kriege des sogenannten Wertewestens im Irak sowie in Afghanistan, Libyen, Syrien ordneten nichts neu, sondern führten lediglich zu Failed States, also ins nicht enden wollende Chaos, auch ein Kriegsverbrechen. Der Jugoslawienkrieg der NATO begann am 24. März 1999. 12 Tage zuvor waren Polen, die Tschechei und Ungarn beigetreten. War das nur ein weiterer Krieg in der Folge der postjugoslawischen Sezessionskriege seit Anfang der 90er Jahre? Sicher nicht, denn es lassen sich 4 imperiale Motive der USA erkennen. Ein Krieg der NATO gegen Restjugoslawien, um es in die Peripherie des Westens einzufügen. Ein Krieg der USA, um EU-Europa weiter ihrer Bootsmäßigkeit zu unterwerfen. Ein Krieg, dessen Fernwirkung auch auf das weitere Zurechtstutzen Russlands zielte, und ein Krieg zur Demonstration von Überlegenheit der NATO bzw. der USA gegenüber China. Nach dem Jugoslawienkrieg wurden sogenannte farbige Revolutionen in Osteuropa konzertiert, die dann in den meisten Fällen zum Regimewechsel und zum erwünschten EU- und NATO-Beitritt führten. Der ehemalige kanadische Professor für Ökonomie und Leiter des Forschungszentrums für Globalisierung, Michael Schossudowski, machte im Juni 2015 darauf aufmerksam, dass hinter der Ukraine-Krise eine breit angelegte Militärstrategie steckt, die weit über die Ukraine hinausgeht. Die NATO, und wenn wir NATO sagen, meinen wir auch die Vereinigten Staaten, engagiert sich in Kriegsspielen vor Russlands Türschwelle. Jetzt bedrohen sie Russland mit Atomwaffen und es ist offensichtlich, dass die nukleare Option im US-amerikanischen Kongress diskutiert worden ist. Im Sommer 2015 verabschiedete dann das ukrainische Parlament ein entsprechendes Gesetz, in dem es heißt, dass eine Stationierung von nuklearen und Massenvernichtungswaffen auf dem Boden der Ukraine bis zum Erreichen des Stationierungsziels legal sei. Vorher war dies per Gesetz ausgeschlossen. Von 2015 an steigerte sich die NATO-Manöverfrequenz, so zum Beispiel Defender 2021 vor der Haustür Russlands, dramatisch. Parallel dazu wurde die Militärinfrastrukturstraße und Schiene von Antwerpen, Bremerhaven, Hamburg in Richtung Görlitz, Krakau und Kiew kriegstauglich gemacht. Zeitenwende? 3 Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, ebenso völkerrechtswidrig wie alle US-Kriege seit dem Angriff auf Jugoslawien, leitete Bundeskanzler Olaf Scholz seine Regierungserklärung am 27. Februar mit den Worten ein, Zitat: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Zitat Ende. Mit fester Stimme geißelte Scholz die Kaltblütigkeit und Skrupellosigkeit Wladimir Putins wegen dessen mit nichts zu rechtfertigenden Angriffskriegs und fragte: Darf Macht das Recht brechen? Die rhetorische Antwort lautet, auf Russland bezogen, eindeutig nein. Für die USA scheinen jedoch andere Maßstäbe zu gelten. Des Weiteren verkündete Scholz unter dem Beifall der Bundestagsmehrheit ehrgeizige außen- und militärpolitische Ziele. Nicht nur die Aufstockung des laufenden deutschen Militäretats auf über 70 Milliarden Euro, sondern dazu noch zur Erhöhung der Schlagkraft der Bundeswehr aus dem laufenden aktuellen Haushalt ein sogenanntes Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Zur Erinnerung. 3 Tage nach Kriegsbeginn 1914 hatte Kaiser Wilhelm II. Am 4. August den Reichstag einberufen, um über die Kriegskredite abstimmen zu lassen. Damals wurde ehrlich von Kriegskrediten gesprochen, während heute mit der Wortschöpfung Sondervermögen den Bürgern verschleiert wird, dass es sich auch hier wieder um Schulden handelt. Dass Scholz innerhalb von 3 Tagen ein komplettes und detailliertes Konzept für ein alternativloses Einschwenken auf den außenpolitischen Kurs der USA und die schlagartige Umgestaltung der Bundesrepublik in einen Fiscal Warfare State verkünden konnte, lässt darauf schließen, dass der Staatsapparat über bereits vorliegende Entwürfe verfügte. Interessant wäre es zu wissen, wer bei der Vorlage zur Rede von Scholz beteiligt war und wann Scholz sie erstmalig gelesen hat. 2 Tage vor der Regierungserklärung war in der SPD-Zeitung Vorwärts zu lesen: Nach Medienberichten sind US-Spitzendiplomatinnen und Diplomaten und auch Außenminister Blinken persönlich in diesen Stunden damit befasst, in direkten Gesprächen eine möglichst umfassende Verurteilung in der Generalversammlung zustande zu bringen. In einer als emotional gefeierten Rede vor den Vereinten Nationen verurteilte Außenministerin Annalena Baerbock, Bündnis 90 Die Grünen, Russland in einer Art und Weise, die den alten Weltkriegsverlierer Deutschland in die Rolle eines moralischen Richters hebt und demonstriert, was wertebasierte Außenpolitik meint. Nach einer 3 Tage dauernden Debatte stimmten am 2. März 141 Staaten mit Ja für die Resolution der UNO-Vollversammlung zur Verurteilung der russischen Invasion bei 5 Gegenstimmen. Russland, Belarus, Syrien, Nordkorea und Eritrea sowie 35 Enthaltungen, darunter China, Indien, Bangladesch und Pakistan, die zusammen etwa die Hälfte der Menschheit ausmachen. 12 Nationen waren der Abstimmung ferngeblieben. Die Unterstützung der Resolution durch die meisten kleinen und mittelgroßen Länder hatte nach Ansicht des ehemaligen für UNO und OSZE tätigen Spitzendiplomaten Michael von der Schulenburg den Hintergrund, dass sie die UNO-Charta und das Verbot aller Militäraktionen insgesamt aus politischen Gründen stärken wollen. Bisher hatten mit den USA, Großbritannien und Frankreich auch 3 andere ständige Mitglieder des Sicherheitsrates das Völkerrecht gebrochen und ohne Konsequenzen illegale Kriege geführt. An den umfassenden Sanktionspaketen gegen Russland beteiligen sich in Asien nur die üblichen Verbündeten des Westens, also Japan, Australien und Singapur, während sich die anderen Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika nicht beteiligen. Für die Welt des globalen Südens ist dies wieder ein Krieg der weißen Männer im Norden, wie schon der Erste und Zweite Weltkrieg des 20. Jahrhunderts und der Kalte Krieg. Die vermeintlichen Sieger des Kalten Krieges hatten vom Verlierer erwartet, dass er klein beigeben, sich in seine Rolle als Regionalmacht Obama fügen und als Juniorpartner des Westens dienen würde. Noch heute wartet man auf einen Putsch einer Moskauer Elite, die lieber der Juniorpartner der US-Amerikaner sein will als der der Chinesen. Mit dem Angriff auf die Ukraine am 20. Februar sei die europäische Ordnung, die mehr oder weniger seit 1950 gegolten habe, beendet, so die beiden Europaaktivisten und Publizisten Vincent Emmanuel Herr und Martin Speer am 2. April in dem Gastkommentar »Nach dem Angriffskrieg – Die Geburt des geopolitischen Europa« in der Neuen Zürcher Zeitung. Sie fordern, dass sich die EU nun zu einer wehrfähigen Wertesupermacht entwickeln muss und gehen in ihrem Beitrag vor allem auf 2 Bereiche ein – militärische und sicherheitspolitische Fragen und die Entwicklung eines europäischen Wir-Gefühls. Dass diese wehrfähige Werte-Supermacht es zulässt, dass der Whistleblower Julian Assange jahrelang in einem britischen Gefängnis verkümmert und demnächst sogar in die USA ausgeliefert wird, Edward Snowden das Asyl verweigerte, sodass er nach Russland fliehen musste, ist mehr als beschämend. Eine echte Werte-Supermacht muss auf einem anderen Fundament als dem des Militärs und eines fragwürdigen europäischen Wir-Gefühls entstehen. Dieses Fundament wurde bereits vor über 200 Jahren von Immanuel Kant in seinem Werk »Der ewige Frieden« gelegt, dessen Formulierungen Grundlage unseres heutigen Völkerrechts sind. Im Moment sieht es leider so aus, dass der ständig gesteigerte Bellizismus von Regierung und Medien den Krieg ausweiten und schließlich die NATO in die aktive Kriegsteilnahme führen wird, wie sie in der US-Langzeitstrategie TRADOC 52531 »Win in a Complex World« 2020 bis 2040 umrissen ist. Inzwischen wird die deutsche Bevölkerung auf Blut, Schweiß und Tränen eingestimmt. Robert Habeck prognostizierte, wir werden alle ärmer. Und Christian Lindner erklärte am denkwürdigen 22. Juni, dass er 3 bis 5 Jahre mit Engpässen rechne. Es gehe nun darum, die Substanz der deutschen Wirtschaft in diesen Zeiten der Unsicherheit zu verteidigen. Wir sollen uns also auf einen längeren Krieg gefasst machen. Damit rückt eine europäische Sicherheitsordnung, die die EU wie auch Russland umfasst, in weite Ferne.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.